Herr Konert, Sie haben lange in Siebenbürgen gelebt, sind dann ausgewandert, sind dann wieder zurückgekehrt und haben auch den Wandel der siebenbürgersächsischen Gemeinschaft, zumindest hier in Mediasch, mitgemacht. Heutzutage werden von außen her die Siebenbürger Sachsen so als starke Gemeinde gelobt. Wie sieht es aus Ihrer Sicht aus und wie wird es in Zukunft aussehen?
Also für die Ausgewanderten ist es mit Sicherheit sehr schwer. Das gilt für alle, die zuwandern nach Deutschland und in andere Länder auch, eine Identität zu finden. Ich weiß das von Siebenbürger Sachsen, die in Amerika leben, genauso wie für die in Deutschland. Leider Gottes ist die Identität besteht nicht darin, sich in Dingolsburg zu treffen und in der Tracht herumzulaufen, die übrigens sehr viel Geld kosten, wie ich erfahren habe, und die meisten nicht alt sind. Außerdem ist die Tracht ja nicht, wie wir glauben. Ich habe mich in letzter Zeit sehr stark damit beschäftigt. Ich bin kein Ethnologe, aber nicht etwas, was wirklich unsere Identität ausmacht. Unsere Identität hat mit vielen anderen Dingen, hat mit der Sprache was zu tun und vielen anderen Dingen. Und es ist nicht alleine die Tracht. Aber leider Gottes ist das Einzige, was übrig geblieben ist. Hier in Siebenbürgen ist es so, dass aus Gründen, die ich zwar verstehe, aber man muss es nicht immer gutheißen, es ist auch nicht meine Sache, dass man bei allen möglichen Gelegenheiten auch Kinder zum Beispiel, die nur in die deutsche Schule gehen, aber nicht Siebenbürger Sachsen sind, es gibt ja nur noch ganz wenige, dass die bei jeder Gelegenheit in eine Tracht gesteckt werden. Es macht sich keine Gedanken darüber, was das für Trachten sind. Was nicht bekannt ist, ist zum Beispiel, dass es eine jungsächsische Mädchentracht gibt, die tatsächlich, wir wissen es genau, im Jahre 1928 erfunden wurde. Es gab damals eine Bewegung, es kommt jetzt was ganz Schlimmes, aber ich kann es belegen. Es gab, 28 gab es das schon, aber nicht offiziell, erst ab 1933, Sie wissen, was da passiert ist in dem Jahr, gab es eine von Adolf Hitler erfundene Reichstrachten. Beauftragte. Eine Dame aus Österreich, die nicht vom Fach war, die sich darum kümmern sollte, dass es abgeleitet von bayerisch-österreichischen Mädchen- und Frauentrachten das sogenannte Dirndl, was wir heute alle kennen, erfunden wurde. Interessanterweise ist in Metersch im Jahr 1928 diese jungsächsische himmelblaue oder türkisfarbene Mädchentracht erfunden worden. Warum brauchte man das überhaupt? Jetzt führt zu weit, um das zu Ende zu erzählen, dass es auch ein bisschen fraulicher, um nicht jetzt zu sagen sexy, hier aussehen soll. Die Röcke waren kürzer und etwas Brust wurde herausgehoben, sozusagen. Und plötzlich war das genau das Thema, weil man gemerkt hat, dass es im Zuge dieser Nationalismusbewegung, die ja im 19. Jahrhundert eigentlich schon nach den Napoleonischen Kriegen und umso mehr im Jahr 1848 durch die bürgerliche Revolution entstanden ist, dass man diese plötzlich gebraucht hat zur Identität. Und jetzt nochmal zurückzukommen, Identität ist das halt nicht. Vieles gehört zur Identität, vieles gehört dazu. Und wir, die wir ausgewandert sind, zu meiner persönlichen Identität gehört nämlich aus verschiedenen familiären Gründen Paris genauso dazu, wie vielleicht die Tatsache, dass ich mich in irgendwelche toskanischen Städte verliebt habe oder auch natürlich die siebenbürgisch, meine wirklich von Geburt die Identität. Manches, was hier in Siebenbürgen allerdings passiert, hat mit meiner Identität nichts mehr zu tun oder mit unserer Identität, sondern auch damit, dass es mir manchmal sehr schwer fällt. Die Leute meinen immer, ist das jetzt gut für dich, dass du zurückgekommen bist oder nicht? Natürlich, aber es gehört nicht mehr alles zu meiner Identität.
Zu jedem siebenbürgischen Fest sozusagen gehört auch heute die Blasmusik. Wie stehen Sie dazu?
Neulich bin ich in das sogenannte Gefängnis vom Alten Rathaus in Mediasch gegangen, weil ich wissen wollte, wie das da aussieht. Das berühmte Gefängnis, in dem die Touristen immer fragen, ob da wirklich Vlad Tepes, Vlad der Fehler, eingesperrt worden ist in der Zeit von Matthias Corvinus. Die wollen das sehen. Und ich mache ja auch Kirchenführungen und wollte jetzt aber sehen, wie das da aussieht, damit ich den Leuten was erzählen kann. Und siehe da, ich fand da in einer Gefängniszelle da eine komplette Blasmusik. Ich habe mich schon davor, genau wie mit den Trachten, um diese Blasmusik gekümmert, wollte einfach wissen, wie ist die Blasmusik eigentlich oder was hat die Blasmusik mit unserer Identität zu tun? Und wie wir alle wissen, gibt es ja verschiedene Anlässe, zum Beispiel offizielle Staatsbesuche, dann tritt immer das Militär auf und dann spielt man die Nationalhymne mit der Blasmusik. Blasmusik ist eine militärische Musik. Am Anfang in den Türkenkriegen haben die Türken durch eine schauerliche atonale Geräusch eigentlich versucht, die kaiserlichen österreichischen Truppen zu versetzen, vermute ich mal. Die Blasmusik hat damit gar nichts zu tun, überhaupt nichts und mit unserer Identität nur insofern, dass wir halt gewohnt sind, auf dem Dorf war das halt so dass das halt bei jedem Anlass gespielt wird. Und deshalb gab es auch in Siebenbürgen in jedem Dorf eine Blasmusik. Und genau aus so einem siebenbürgischen Dorf, ich weiß nicht genau aus welchem, um Medasch herum, ist diese Blasmusik inzwischen die Instrumente in dem Keller, im Gefängnis von Vlad Cepes drin. Also das ist schon eine eigene Geschichte.
Identitätsstiftend sind unter anderem auch die Kirchenburgen, die Kirchen, die Pfarrhäuser und die bedeutenden Gebäude. In einer letzten Online-Konferenz sozusagen hat man darüber gesprochen, ob man diese entäußern oder weiterhin pflegen soll. Wie stehen Sie dazu?
Also es ist so, dass die Kirchenburgen und die Pfarrhäuser und vieles andere dazu in Almen, Almavi, ist es ein ganzes Ensemble, das heißt umkämpft ist, weil jetzt plötzlich, dadurch, dass in Deutsch-Weißkirch kaum noch ein Haus zu kaufen ist, ich sage immer, Almen ist plötzlich das Weißkirch geworden. Wir wissen zum Beispiel, dass angeblich inzwischen 20 Häuser an Bukarester verkauft worden sind. Und das ist ja gut so. Ich hoffe nur, dass da mit der Denkmalschutz eingehalten wird und die vernünftig renoviert werden. Also für mich ist das ein ganz wichtiger Teil der Identität, auch weil ich Architekt bin und weil ich davon, meine ich, ein bisschen was verstehe. Es ist aber leider so, dass wir weder die Mittel haben, noch kann man jetzt sagen, na gut, in der EU kann man da Mittel anzapfen und das ist auch schon geschehen, aber leider funktioniert das nicht überall. Wir haben gute Beispiele, Agneton zum Beispiel oder Heltau, Cisnadie und mit ganz anderen Mitteln in Bistritz, wie wir wissen, dann ist das die Stadtpfarrkirche in Hammerstadt ja mit sehr vielen Mitteln, ich glaube es sind 23 Millionen neue Lehe gewesen und so weiter gemacht worden. Jetzt fragen wir aber immer, naja gut, es wird jetzt gemacht in einer Gemeinschaft, die von Jahr zu Jahr weniger wird. Wir wissen, dass die Zahlen fallen. 10% ist die evangelische Kirchengemeinde in Rumänien, wird ärmer um 10% Gemeindemitglieder. Was passiert damit? Wir legen ja Wert darauf hier in Medasch, dass unsere Kirche ein Gotteshaus ist, obwohl wir natürlich, wir haben wunderbare, die Konzertsaison hat angefangen. Am Montag haben wir den Erich Türk hier mit dem Orgelsommer Medasch und so weiter. Jetzt kommen aber die anderen Gebäude. Was passiert mit denen? Die sind heiß umkämpft, weil es tolle Pfarrhäuser gibt. Dieses Symposium, was Sie ansprachen, das hat sich herausgestellt, dass wir immer wieder die Heimatortsgemeinschaften fragen. Alleine in der Hoffnung, dass die selber etwas tun und dass dieses Interesse da besteht, dass das erhalten bleibt und nicht an Fremde geht und so weiter. Aber ich verstehe das ja auch. Als ich nach Deutschland ging, habe ich andere Sorgen gehabt, als mich um das Pfarrhaus in, sagen wir mal, in Meschen, wo meine männliche Familie herkommt, mein Vater jedenfalls. Und ich weiß, dass die Sachsen ja gewohnt sind, ein Haus in Deutschland wieder zu haben. Ich vermute, dass in Deutschland hat ja nur die Hälfte der Bewohner überhaupt Eigentum, aber bei den Sachsen ist bestimmt immer noch ein hoher Anteil und dass die einfach die Mittel nicht haben. Ich habe mal vorgeschlagen, wenn jeder Siebenbürger Sachse, ich sag mal, die Ausgewanderten, 200.000 sind es vielleicht, jeden Monat 1 Euro spenden würde, dann wäre genug da, um das zu erhalten. Und da fragt man sich aber, bitte wofür? Neulich hat jemand beim Facebook geschrieben, das gehört ja sowieso alles dem Staat. Es ist nicht so. In Frankreich ist das übrigens so seit der Französischen Revolution. Deshalb kann man auch Notre Dame renovieren. Denn sonst wäre das eine Ruine. Ich glaube, vielleicht die katholische Kirche hätte auch noch die Mittel. Aber wir sind ja eine autozephale, also eine eigenständige christliche Gemeinschaft hier in Siebenbürgen. Und wir werden immer kleiner und wir können das nicht selber stemmen. Das ist eindeutig. Wir, mit den Mitteln, die wir haben, da geht das überhaupt nicht.
Wie sehen Sie die Zukunft der Siebenbürger Sachsen hier in Siebenbürgen in 10 Jahren zum Beispiel?
Also wenn man das rein rechnerisch sieht, ich habe es vorhin angesprochen, wird es in 10 Jahren die nicht mehr geben. Unsere Gemeinde, Kirchengemeinde in Medasch, hat noch 650, glaube ich, vielleicht sind noch 670 Gemeindemitglieder. Wenn an großen kirchlichen Feiertagen, was weiß ich, Pfingsten oder Ostern, da haben wir manchmal 100 Leute, die in der Kirche kommen. Jetzt sind die sogenannten Sommersachsen dabei. Das sind diejenigen, die im Sommer hier sind. Das sind oft Leute, die ihre Häuser nicht verkauft haben und dann hier leben. Und immer wieder gibt es dann großes Hallo und Wiedersehen mit den Leuten. Aber ich vermute, dass die aktive Gemeindemitglieder sind in Medasch ein Zehntel von den tatsächlichen Eingeschriebenen. Es ist so, dass wir inzwischen durch die deutsche Schule, ich weiß nicht genau, 95% sind Kinder rumänischer Eltern, dann sind noch Mischehen dabei und so weiter. Und die werden dann konfirmiert, weil die Leute glauben, ist ein Vorteil. Die gehen aber alle nach Deutschland. Deshalb machen die das überhaupt. Die gehen in die deutsche Schule, dann lernen sie leidlich Deutsch. Es gibt inzwischen ja eine Untersuchung darüber von der Gerrit Rudolph. Es gibt das, die Doktorarbeit ist auch veröffentlicht darüber, weil wir inzwischen ja auch das Problem haben, die Verkündigungssprache, also die Sprache der Kirche, der Gottesdienst, ist auf Deutsch, aber wir haben inzwischen auch rumänischsprachige Gottesdienste. Wir müssen die Kirchenordnung eigentlich ändern, denn wir haben eigentlich Gemeindemitglieder, die zu uns in die Kirche kommen, die nichts verstehen. Ich würde nicht behaupten, dass es in früheren Zeiten Sachsen gab, die auch die Predigt nicht verstanden haben, weil sie nicht wirklich Deutsch konnten. Und ich muss jetzt kurz eine Anekdote apropos Deutsch, weil ich bin inzwischen der Meinung, wenn ich lese, wie viele Deutsche leben in Siebenbürgen. Ich sage dann immer, ich weiß es nicht genau, in Medasch sind es 2 und dann sagen die Leute immer, wieso 2? Ihr habt doch 600 Gemeindemitglieder. Naja, ich denke, Deutsch ist jemand, der einen deutschen Pass hat. Es ist eindeutig so, wir können in einer Welt wieder unsinnig, jetzt kann man gegen Globalisierung sein, mag ja auch eine Meinung sein, aber Deutsch ist für mich jemand, der einen deutschen Pass hat. Ich kenne türkische Bürger in Deutschland, die besser Deutsch sprechen als mancher, na, ich will jetzt nicht sagen Siebenbürger Sachse, das wäre eine Beleidigung, aber als mancher, der sich für Deutsch hält, denn für mich ist das etwas ganz anderes. Ich bin sowieso, heute haben wir eine multikulturelle oder multiethnische Familie, die in einigen Ländern Europas lebt und außerdem haben wir Siebenbürger Sachsen in Südamerika eine ganze Menge. Es gibt übrigens, ich weiß das von meinem Schwiegersohn, der aus Peru stammt, dass in Lima eine siebenbürgisch-sächsische Metzgerei gibt, von dem Herrn Bred aus Bistritz, der ist inzwischen auf der Dame der Höhe verstorben und seine Enkelsöhne führen diese Metzgerei weiter. Die Metzgerei Bred in Lima, die gibt es nach wie vor, kann jeder überprüfen. Also es gibt ja in Argentinien und sonst wo. Was ist jetzt bitte die Identität oder was ist die Identität unserer Enkelkinder, die in Paris leben, die einen peruanischen Vater haben? Die Mutter ist eigentlich eine Sächsin von den Eltern her, kann aber nicht mehr Sächsisch und die lebt in Paris. Es ist toll, weil in dieser Familie bei uns werden 6-7 Sprachen gesprochen, abwechselnd. Ich kann nicht Französisch, muss mit meinem Schwiegersohn Englisch sprechen. Die Kinder können Spanisch, da verstehen wir wieder nichts. Meine Frau kann zum Glück Französisch, also das ist auch eine Identität, aber eine völlig neue und damit müssen wir leben. Die Antiglobalisierungsleute, die sagen immer, wir verlieren unsere Identität. Für mich ist es sehr spannend. Ich lese gerade ein Buch, wo jemand sagt, Kultur ist nur entstanden, indem man die Leute in der damaligen Zeit, wo es keine Grenzen gab, ganz entscheidend, hin und her gewandert sind. Ich kann das nur empfehlen, das Buch von Klaus Teweleit, das gerade erschienen ist, der etwas ganz anderes geschrieben hat, nämlich, wie sind bitte die Vokale entstanden? Interessantes Thema. Klaus Teweleit ist übrigens ein ganz verrückter Mensch, der allerdings Professor an der Kunsthochschule ist, also nicht irgendjemand. Und der sagt das. Und es ist ganz, ganz entscheidend, dass durch diese Menschheit weitergekommen ist, als Kultur übrigens durch diese Wanderung entstanden ist. Das bedeutet nicht, dass in den einsamen Tälern im Kaukasus oder sonst wo auch natürlich Kultur existiert. Aber da könnte man jetzt auch drüber reden, wie die Sprache entstanden ist. Aber das wäre ein ganz anderes Thema.
Vielen, vielen Dank für die Erläuterungen.